Italien, spätestens seit Goethe ein Jahr das Sehnsuchtsziel der Deutschen, der Nordeuropäer. Es ist es wegen der schönen Städte, der Landschaften, der Küche, der Lebensart und der melodischen Sprache. Italien hat Europa aber auch kulturgeschichtlich viel gegeben. Die Musik, vor allem die Oper, und die Malerei und die bildende Kunst. Die ersten Universitäten standen hier, die modernen Wissenschaften, die ersten Bankhäuser, ja, die moderne republikanische Welt hatte hier, neben der Schweiz, ihre Geburtsstunde. Deshalb immer wieder eine philosophische Reise dorthin. Im nächsten Jahr zum Thema Schönheit. Jetzt möchte ich aber nichts vorwegnehmen. Ich möchte Sie zu einer Reise in die Toskana entführen, zu insgesamt vier Themen. Zum Naturgarten Toskana, dann zum Mittelpunktdenken der Renaissance, dann zur Faszination am Raum und schließlich ein wenig zur Philosophie der Macht. Wenn man den Apennin überquert hat, wandelt sich plötzlich die Landschaft. Es ist, als ob eine Gärtnerhand tätig war. Zypressen, einzeln oder in kleinen Reihen stehend, zergliedern den Raum, teilen ihn auf, schließen ihn ab. Auf einem kleinen Bergfinger ragen sie in den Himmel oder gruppieren sich vor einem alten Anwesen. Die Zypresse ist der Baum der Toskana. Sie gibt der gesamten Region eine Tiefe, indem sie das flutende südliche Licht ein wenig erdet. Ihr Schwarz-Grün teilt sich in Abstufungen der anderen Vegetation mit den Pappeln, den hohen Pinienbäumen, den Olivenhainen natürlich. Die Zypresse, der Baum des Todes. Sie gibt der Toskana ihr weites Schweigen, sie dirigiert die Harmonie dieser Kulturlandschaft, sie streut jenes Quäntchen Ewigkeit hinein, das den Besucher so verzaubert und ihm suggeriert, der Friede zwischen dem Menschen und der Natur sei möglich, trotz allem. Die bestrickende Schönheit der Toskana zieht Touristenmassen an. Doch die finden sich auf einem winzigen Teil der Fläche ein. In Florenz, Siena, San Gimignano, Volterra und Pisa tritt man sich buchstäblich auf die Füße. Oder plötzlich tanzt ein Handy ins Gesichtsfeld, von einem Stick durch die Luft geschwungen und nun auf der Suche nach seinem Beweger. Lucca ist schon entspannter und auch das kleine Dörfchen Vinci, von wo aus sich eine kleine Straße den Berg hochwindet bis zum Geburtshaus Leonardo da Vincis im winzigen Weiler Anciano. Hier kann man sie wieder hören, die toskanische Stille. In der Ferne summt leise ein Traktor im Weinfeld. Oder es tönen die Glocken der alten Kirche San Lazzaro herüber zur Villa Il Pozzo. Toskanischer als hier geht nicht. Eine Fattoria, einzeln gelegen auf einer Kuppe, von Weinhängen und Olivenbäumen gesäumt. Von der großen Gartenterrasse streift der Blick über die geschwungenen Bergzüge ganz in der Nähe. Einzelne Landgüter haben dort aufgesattelt. Zwei oder gar drei dieser Hügelketten staffeln sich hintereinander auf. Die entfernteren verschwimmen im Dunst und sind nichts als eine vage Andeutung ihrer selbst. Dort sollte man wohnen. Dorthin sollte man sich in die Stille eines schweigenden Sommernachmittags zurückziehen können, nachdem man zurückgekehrt ist von einem Ausflug in der Stadt. Man nehme dann ein Bad im Pool, greife sich ein Buch oder lasse einfach das gerade Erlebte noch einmal an sich vorüberziehen. Die große muschelförmige Piazza del Campo in Siena etwa, wo man sich in einem der Cafés über den arroganten Ober geärgert hat. Die Steinreliefs im Sieneser Dom, die Giorgio Vasari einmal den schönsten Fußboden der Welt nannte. Die ästhetische Offenbarung, die einen überkommt, wenn man in Florenz die Piazza della Signoria betritt oder die androgyne Schönheit von Donatellos Davidskulptur im Museum Bargello. Die Fahrradtour über den kreisrunden Stadtwall von Lucca. Vielleicht aber kam man gerade von einem frühmorgendlichen Ausflug aus den noch stillen Gassen San Gimignanos vor Ankunft der ersten Touristenbusse. Man hat noch das Kreischen der Vögel im Ohr, das sich in den steinernen Plätzen fängt. Viele Plätze der Welt beschenken den Besucher mit magischen Momenten. Und jeder ist davon anders konturiert. In der Toskana ist es das Zusammenspiel von Licht, Landschaft und den wuchtigen Mauern der Städte. Die hegenden Hände eines Naturgärtners haben Pinien, Zypressen, Olivenhaine und Weinfelder angelegt, verteilt über eine Topographie von Hügeln, die darin zu wetteifern scheinen, sich gegenseitig zu kopieren, mit kleinen Variationen, sodass das Auge stets Ähnliches erblickt und doch durch Abweichungen bei entdeckerischer Laune gehalten bleibt. Eine kleine Straße führt hinauf zu einem Landgut, das nur scheinbar dasselbe ist wie ein anderes, das man gerade schon einmal gesehen hat. Aber nein, der Turm ist schmaler, das Eingangstor beschatteter und steiler auch der Hang, den es bewacht. Und in alle Schönheiten hat der Naturgärtner die Städte hinein komponiert, Städte, in denen sich große Geschichte ereignet hat. Denn hier in der Toskana hat sich das moderne Europa erfunden, das Europa von Kunst und Wissenschaft. Das lassen die Paläste, die Kathedralen und malerischen Plätze erahnen, die heute von Touristen erstürmt werden. Der umtriebigen Hektik Florenz und Sienas sind wir entkommen. Wir sitzen im Gesprächsrund unter alten Bäumen in der Stille des Gartens der Villa Il Pozzo. Dort erinnern wir ihn, den Lärm einer für Europa so entscheidenden historischen Epoche. Eine ganze lange Woche lang nehmen wir uns Zeit dafür. Unsere Köchin Susanne umsorgt uns mit toskanischen Gerichten. Heute Abend verwöhnt sie uns mit meinem Lieblingsgericht, dem Spargelkuchen als Vorspeise, dann das würzige Wildschweingulasch und zum Nachtisch die Cantuccini, eingetaucht in Vino Santo. Unser lang gedeckter Tisch steht auf der vorspringenden Terrasse wie ein Zitat von Leonardos Abendmahl in kräftigeren Farben allerdings. Und auch der Blick fängt sich nicht in dunklen Gewölbemauern, sondern streift weit hinaus bis zu den entfernten Geschlechtertürmen von San Gimignano. Später am Abend, wenn der Tisch abgeräumt ist, stehen noch Einzelne im Gespräch. In der Tiefe der toskanischen Nacht flimmert das dünne Licht der Häuser und Dörfer herauf. Es ist einer jener Momente, die vollkommen sind. Die Welt ist schön, denkt man dann vielleicht. Es ist ein großes Geschenk, dabei sein zu können. Und im Hintergrund dieser Stille klingt noch leise das philosophische Echo des Tages nach, das eine stürmische, euphorische, von Selbstbewusstsein strotzende Zeit erinnerte, eine Zeit voller Wagnis und Gewalt. Das Thema Nummer 2, das Mittelpunktsdenken der Renaissance. Gerade erst hatte sich Europa von der großen Pestepidemie erholt, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahingerafft hatte. Das war zwar schon über 100 Jahre her gewesen, aber der Schock saß noch tief und hinterließ eine tiefe Verunsicherung in religiösen Dingen. Weshalb hatte der Herrgott die Menschheit so gestraft? Und im Osten drangen die Muslime gen Konstantinopel vor. Aus Spanien hingegen hatte man sie vertrieben, bis auf einige letzte Städte wie Granada, Almeria oder Malaga. Das Machtgewicht in Europa verschiebt sich jetzt im 15. Jahrhundert nach Südwesten. Spanien und Portugal beherrschen die Weltmeere. Das Zentrum der Christenheit teilte sich bis 1453 Rom mit Konstantinopel. Dann fiel die Stadt am Bosporus an die Osmanen. Italien war zersplittert in das Königtum Neapel, den Kirchenstaat, einige Herzogtümer, Ferrara, Modena, Mailand, Montferrat und die Republiken Venedig, Genua, Lucca, Florenz und Siena. Doch gerade dieser politische Flickenteppich begünstigte die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Italiens. Insbesondere spielten die Republiken eine entscheidende Rolle. Hier war eine aristokratische Schicht zu politischer Macht gekommen, die ihre Vermögen mit Latifundien und dem Handel mit der mediterranen und der orientalischen Welt entlang der Seidenstraße gemacht hatten. An den Universitäten zu Padua und Bologna hatten sie wissenschaftliche, technische und juristische Fachkräfte ausbilden lassen. Mit den Juristen entsteht ab dem 14. Jahrhundert ein neuer Beruf, der des Fachmanns in Diensten der Politik. Das markiert den Beginn des rationalen Staates. Für die wirtschaftliche Entwicklung sorgen die Bankhäuser, die bald Filialen in Europa bis hinüber nach Zypern unterhalten werden. Lokale harte Währungen wie der Florin und der venezianische Dukate wurden zu Leitwährungen und belebten den Handel. Europa zeigte sich in Technik und Wissenschaft, Handel, staatlicher Verwaltung und militärischer Organisation den islamischen Zivilisationen nunmehr gleichwertig. Und was schon den Aufstieg der Muslime zur Weltmacht bewirkt hatte, darauf stützte sich nun auch die Christenheit, eine Wiederbelebung und Weiterentwicklung antiken Wissens. Das gab der Epoche ihren Namen. Rinascita, die Renaissance. Geprägt hatte ihn erstmals der Maler und Architekt Giorgio Vasari, er lebte von 1511 bis 1574. Die großen kulturellen Leistungen der Renaissance liegen in der Naturwissenschaft, der Kunst, der politischen Theorie und weniger in der Philosophie. Aber der philosophische Blick aus heutiger Deutungsperspektive erhält die zwei Begriffe, mit denen man die zentrale Achse der Renaissance-Kultur beschreiben kann: das Mittelpunktdenken und die Entdeckung räumlicher Unendlichkeit. Das Mittelpunktdenken beschreibt die neue geistige Stellung des Menschen im kosmischen Schöpfungsgeschehen. Der geniale, früh verstorbene Florentiner Pico della Mirandola hat dazu den Basistext geschrieben, der wie manche großen philosophischen Schlüsseltexte durch seine Bildlichkeit Karriere gemacht hat. Als Gott die Schöpfung abgeschlossen hatte und jedem Tier ein besonderes Prädikat verliehen hatte, dem Löwen die Kraft, dem Elefanten die Geduld, dem Geparden die Schnelligkeit, dem Falken das scharfe Auge, da besann er sich und es verlangte ihm nach einem Wesen, das die ganze Herrlichkeit der Welt zu schätzen vermochte und der das Werk Gottes preisen sollte. So schuf er den Menschen. Aber ach, Gott hatte keine besondere Gabe, die er ihm hätte verleihen können. So nahm er Adam zur Seite und sagte: Dir, Adam, habe ich keinen bestimmten Ort, kein eigenes Aussehen und keinen besonderen Vorzug verliehen, damit du den Ort, das Aussehen und die Vorzüge, die du dir wünschest, nach eigenem Beschluss und Ratschlag dir erwirbst. Die begrenzte Natur der anderen ist in Gesetzen enthalten, die ich vorgeschrieben habe. Von keinen Schranken eingeengt, sollst du deine eigene Natur selbst bestimmen, nach deinem Willen, dessen Macht ich dir überlassen habe. Ich stellte dich in die Mitte der Welt, damit du von dort aus alles, was ringsum ist, besser überschaust. Ich erschuf dich weder himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich, damit du als dein eigener, gleichsam freier, unumschränkter Baumeister dich selbst in der von dir gewählten Form aufbaust und gestaltest. Du kannst nach unten in den Tierwesen entarten, du kannst nach oben deinem eigenen Willen folgend im Göttlichen neu erstehen. Immer wieder muss man die Kühnheit dieser Passage bewundern, in der doch schon so vieles angesprochen wird, was erst die spätere Anthropologie des 19. und 20. Jahrhunderts thematisiert. Der Mensch als das aus seinen Instinkten ausgehängte Tier. Der Generalist, dessen Leben gelingen oder auch misslingen kann, weil er sich freiheitlich die Gesetze seines Lebens gibt. Der Mensch, der an keinen Lebensraum gebunden ist, sondern der seine Besiedlungsgeschichte auf alle Klimazonen der Erde ausdehnt. Und vor allem, der Mensch steht kognitiv im Zentrum der Welt, um den sich folglich alles dreht, in herzerfrischendem Anthropozentrismus. Das Mittelpunktsdenken bekommt eine enorme Bestätigung durch die Erfindung und Entdeckung der Zentralperspektive in der Malerei, die es den Künstlern erlaubt, eine täuschend echte Kopie der Wirklichkeit herzustellen, eine zweidimensionale Reproduktion einer dreidimensionalen Welt. Der Künstler lässt dabei die Tiefe der Welt hervortreten, die Natur nämlich, denn zumeist dringt der Blick des Betrachters über den Vordergrund hinweg in eine ferne Landschaft. Gern sprach Leonardo da Vinci von der göttlichen Zentralperspektive, die der Künstler meistert. Und dabei spielt die Mathematik eine entscheidende Rolle. Mit ihrer Hilfe nämlich konstruierte der Architekt Filippo Brunelleschi die Zentralperspektive. Und er war es auch, der die Florentiner Domkuppel auf dem monumentalen Mauerwerk erbaute, das selbst schon 52 Höhenmeter maß, zu hoch für ein außen anzubringendes Baugerüst. Brunelleschi half sich mit einem Klettergerüst. Die Arbeiter hängten die Gerüste von innen in die schon errichteten Teile der Kuppelmauer. Die Arbeiter zogen sich gleichsam an dem schon gebauten in die Höhe. Brunelleschis Arbeiter mussten also nicht aus dem Kuppelraum herausgehen, um ihn zu errichten. Die Pointe liegt etwas verborgen. Eine Anleihe beim religiösen Schöpfungsgedanken mag sie verdeutlichen. Den Schöpfungsmythen zufolge steckte Gott, als er die Welt erschaffen hatte, nicht in der Welt. Er gab seine Anleitungen und Anweisungen gleichsam vom Baugerüst aus, das von außen an die Welt gelehnt war. Der Mensch, der nun in der Renaissance die schöpferische Energie Gottes übernimmt, kann diese göttliche Perspektive nicht mit übernehmen. Er steckt in der Welt, wie Brunelleschis Maurer in der Kuppel hingen. Menschliche Schöpferkraft, auch wenn sie sich mit dem kühlen Anspruch schmückt, göttlich zu sein, menschliche Schöpferkraft bleibt immer auf einen Wirkraum im Diesseits begrenzt. Aber auch dort vollbringt er, der Mensch, göttliche Wunder. In dieser Überzeugung der Renaissance-Künstler äußert sich das Maximum an Optimismus, zu der die westliche Zivilisation fähig war. Das dritte Thema, die Faszination am Raum. Das Mittelpunktdenken bestätigt dem tätigen Menschen der Renaissance seine schöpferischen Fähigkeiten. Künstler und Architekten verkörpern paradigmatisch den Anspruch, der Mensch sei ein zweiter Gott, der mit seinen Bildern, seinen Skulpturen und Bauwerken eine zweite Schöpfung vollzieht. Dem schauenden Menschen zeigt sich dabei auch der andere Pol jener Achse, um die das Denken und Empfinden der Renaissance zirkuliert, die Unendlichkeit. Mit ihr stürzt er zurück in menschliche Proportion. Die Unendlichkeit empfand Nikolaus von Cus während einer winterlichen Überfahrt von Byzanz nach Venedig, anno 1437, als er seinen Blick über die endlose Wasserfläche gleiten ließ. Sollte das Weltall nicht gar unendlich sein? Immer wieder neue Blicke freigeben, wie auf einem endlosen Meere? Und wenn dem so wäre, wenn die Erdkugel im Unendlichen schwebte, wäre sie dann noch Zentrum? Wohl kaum, denn das Unendliche hat ja kein Zentrum mehr. Jeder Punkt ist gleich privilegiert zu jedem anderen. Dann aber kann man gewiss auch nicht mehr sagen, die Erde stehe still und alles andere bewege sich um sie herum. Und was ist die Unendlichkeit selbst? Ist ein unendliches Weltall nur eines, das keine Ränder mehr hat? Nikolaus von Cus seufzt. Wie sähe eigentlich alles aus, hätte man einen unendlichen Blick, so wie sich für Gott die Dinge darstellen. Für ihn bilden sich keine Gegensätze aus, die uns Menschen plagen. Für ihn ist ein Kreis mit unendlichem Radius eine Gerade. Für ihn wäre ein unendliches Weltall vielleicht gar unendlich hinsichtlich seiner eigenen Anzahl. Für den göttlichen Blick fallen die Extreme in eins. Coincidentia oppositorum wäre dann die ewige Wahrheit der Dinge. Nein, das können wir Menschen nicht begreifen. Wir verharren in aufgeklärter Unwissenheit in der Docta Ignorantia. Diese und andere Fragen bedrängen ihn, den päpstlichen Legaten, Sohn eines Kaufmanns und Schiffsbesitzers aus dem kleinen Moselstädtchen Cus, Fragen, die er zusammen mit anderen großen Köpfen stellt, mit Nikolaus Kopernikus, mit Galileo Galilei, mit Giordano Bruno. Nur, dass er sie eher gestellt hat, nämlich 80 Jahre vor Kopernikus, dessen erster Entwurf seines neuen Bildes vom Kosmos auf 1514 datiert. Kopernikus selber hat es nicht gewagt, sein Hauptwerk noch zu Lebzeiten zu publizieren. Es erscheint in seinem Todesjahr 1543. Genau 162 Jahre nach der Sternstunde des Nikolaus von Cus an Deck des Schoners von Byzanz nach Venedig 1437-38 wird Giordano Bruno für seine Lehre von den unendlichen Welten öffentlich in Rom hingerichtet und knapp 200 Jahre trennen den Cusana von der Verurteilung Galileis durch die Inquisition im Jahre 1633. Wenn man sich dieser Verhältnisse erinnert, dann wird klar, dass in der Sternstunde des Nikolaus von Cus das Mittelalter verabschiedet wird und die Neuzeit aufzieht. Von nun an ist das Bewusstsein mit dem räumlich Unendlichen konfrontiert. Der Mensch erfährt die erste Kränkung seiner Eigenliebe, so stichelte später Sigmund Freud. Der Mensch steht nicht mehr im räumlichen Zentrum der Welt. Nikolaus von Cus hatte sich noch halten können in der institutionellen Kirchenwelt, die mit harter Hand gegen die neuen Lehren vorging. Giordano Bruno, 160 Jahre später, wurde hinausgeschleudert aus dem kirchlichen Orbit und er eilte und irrte sein halbes Leben lang durch die geografischen Räume Europas. Von seinen 52 Lebensjahren war er die Hälfte auf der Flucht vor der Inquisition. Mit seinen großräumigen Schritten, seiner beißenden Ironie und seinem erbarmungslosen Spott, aber auch mit seiner hohen literarischen Begabung, mit all dem ist Giordano Bruno der Typus des unbeherrschten, exzentrischen Renaissance-Menschen, der mit unerhörtem Esprit und großer Vitalität durch die Räume stürzt und in seinem Hunger nach Wissen und in seiner Sucht nach Expressivität Individualität herausbildet. Von den großen geistigen Zentren wird er angezogen, von Rom, Turin, Venedig, von Genua, Padua und Mailand. Einige Jahre hält er sich in Frankreich auf, dann in London, wo er den Hauptteil seiner Schriften publiziert. Kurz darauf, Bruno ist Ende 30, Anfang 40, kreuzt er jahrelang durch deutsche Länder, Mainz, Wiesbaden, Marburg, Wittenberge, Prag, Tübingen und Frankfurt am Main. Dann und wann einen Lehrauftrag, einen festen Lehrstuhl bekam er erst später in Padua, der dann recht schnell auf Galilei überging. 1592 wurde er denunziert, gefangen gesetzt und nach Rom ausgeliefert, wo ihm der Inquisitionsprozess gemacht wurde. Hartnäckig verweigerte er die Widerrufung seiner drei Grundüberzeugungen, die Zurückweisung der Gotteskindschaft Jesu, des jüngsten Gerichtes und der unendlich vielen Welten. Gottes Allmacht vertrage sich nicht mit der Auffassung, er, Gott, habe sich mit der Schöpfung nur einer einzigen Welt begnügt. Darum ist es erforderlich, dass von einem unerreichten göttlichen Angesicht ein unendliches Abbild sei, in welchem sich dann als unzählige Teile unzählige Welten befinden. So schreibt Bruno in seiner Schrift über das Unendliche. Einem Gerücht zufolge habe man ihm die Zunge festbinden müssen, damit er nicht zum Volk sprechen konnte, als er am Kreuze hängend verbrannt wurde. Renaissance war vom Raum aber nicht nur unter theologischer Perspektive fasziniert. Es interessierte auch der innere Raum des menschlichen Körpers. In nächtlichen Studien sezierte Leonardo da Vinci Leichen, um einen Faltenwurf naturgetreu zu zeichnen. Die Entdeckung der neuen Welt Amerika zündete das utopische Bewusstsein, das sich nach einer ganz anderen, guten und gerechten Welt sehnt. Tommaso Campanella und Thomas Morus fesseln ihr Lesepublikum mit frühsozialistischen Gesellschaftsentwürfen, in denen das Führungspersonal einer reinen politischen Vernunft folgt und ein Gemeinschaftsleben etabliert, in dem das Optimum für jeden und das Beste für die Gemeinschaft erreicht ist, technisch, kulturell, weltanschaulich, ökonomisch und, das haben sie sich von Platons frühem Entwurf wohl abgeschaut, auch in der Produktion der Nachkommenschaft. Nichts solle den Zufällen der Natur überlassen bleiben, es paaren sich die Besten mit den Besten. Thema Nummer 4, die Philosophie der Macht. In der Renaissance übte sich Europa zum ersten Mal seit der Antike in der Kunst, die Welt rational zu durchdringen. Und dabei entdeckte der Zeitgeist die Effizienz. Als Brunelleschi die Domkuppel errichtete, installierte er Toiletten in luftiger Höhe, damit die Arbeiter nicht erst hinabklettern mussten, um sich zu erleichtern. Wirklich frivole Blüten aber trieb das Effizienzdenken in der politischen Theorie und die ist mit einem einrüchigen Namen verbunden, mit Niccolò Machiavelli, 1469 bis 1527. Kaum ein Denker von Format hat einen solch schlechten Ruf wie er. Machiavellist zu sein, das bedeutet, politische Strategien zu verwenden, die ausschließlich dem Machterhalt dienen, ruchlos, kaltschnäuzig, ohne Rücksicht auf Leid und Opfer. Machiavellis kleines Traktat Il Principe, gute 100 Seiten stark, hat es zu zweifelhaftem Weltruhm gebracht. Dabei wird schnell vergessen, dass Machiavelli wenige Jahre nach Erscheinung des Fürsten 1513 das wesentlich umfangreichere Buch Discorsi, Gedanken über Politik und Staatsführung, 1519 publizierte. Kurz gefasst ist Il Principe eine Handlungsanweisung für eine Fürsten- und Königsherrschaft. Die Discorsi eine Untersuchung über das Wesen und die Größe der Republik, wobei Machiavelli dabei Maß nimmt am Aufstieg Roms. Machiavelli kann also beides. Er analysiert die autoritäre und die republikanische Herrschaft, je nach Auftragslage. Doch die Handschrift ist dieselbe. Machiavelli geht es um eine rationale Theorie der Macht. Darin liegt sein epochaler Beitrag für die politische Theorie. Ja, mit ihm beginnt allererst die Wissenschaft von der Politik. Machiavelli lebte in politisch äußerst unruhigen Zeiten. Die reichen lombardischen und toskanischen Städte lieferten einander Stellvertreterkriege, hinter denen die Großmächte jener Zeit standen. Frankreich, Spanien und das Heilige Römische Reich deutscher Nationen sowie der römische Kirchenstaat. Im Zuge der Auseinandersetzungen hatte die reiche Familie der Medici ihre Macht in Florenz verloren. Für 2 Jahre hatte der Dominikanerprediger Savonarola einen Gottesstaat errichtet. Doch auch er wurde ein Opfer der schwankenden Allianzen. 1498 wurde er öffentlich auf der Piazza della Signoria in Florenz verbrannt. Jetzt schlug die Stunde des jungen, 29-jährigen Machiavelli, der mit der Außenpolitik der Republik Florenz betraut wurde. Machiavelli knüpfte eifrig Kontakte mit den Mächtigen seiner Zeit und dabei schärfte er seine Menschenkenntnis. Er analysierte die charakterlichen Stärken und Schwächen der politischen Akteure. Er untersuchte, welche militärischen Coups und welche Intrigen zu politischem Erfolg geführt hatten. Aus diesem zeitgenössischen Anschauungsmaterial, das er noch mit römischer Machtgeschichte unterfütterte, erarbeitete sich Machiavelli eine Handlungsanleitung der starken Fürstenherrschaft. Die Fürsten, so erklärt Machiavelli, verdanken ihr Scheitern vor allem 4 großen Irrtümern. Zum einen haben sie ein zu positives Menschenbild. Die Menschen wollen geführt werden, sie wollen, dass man ihnen mit Versprechungen schmeichelt, sie wollen rhetorisch verführt werden. Das anzuerkennen, so ein erster Schritt auf dem Weg zum politischen Erfolg. Der zweite große Irrtum, dem die Staatsmänner verfallen, bestehe darin, dass sie nicht in der Lage sind, sich den jeweiligen Zeiten anzupassen. Man müsse es verstehen, sich in Einklang mit den Zeiten zu setzen, erklärt er. Politischer Misserfolg stelle sich ein, wenn die Herrscher versuchten, die Zeiten sich ihnen anzupassen. Pandolfo Petrucci, der Fürst von Siena, gab Machiavelli in einem Gespräch eine Lehrstunde darüber. Er, Petrucci, führe seine Staatsgeschäfte stets von einer Stunde auf die andere, denn er wisse, dass die Zeiten mächtiger seien als unsere Köpfe. Deshalb, so folgert Machiavelli, war es auch äußerst riskant, sich auf das Wort eines verbündeten Fürsten zu verlassen. Der dritte Irrtum, den die Fürsten begehen, führt tiefer hinein in das römisch-humanistische Erbe. Cicero hatte in seinen tusculanischen Gesprächen als Kern seiner politischen Ethik formuliert, dem Staatsmann lächle Fortuna zu, wenn er sich in der Virtu hervortue. Der lateinische Begriff Virtu umfasst die Kardinaltugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, Besonnenheit, Aufrichtigkeit, Großmut und Freigebigkeit. Antiker Überzeugung zufolge lässt sich Fortuna durch die Virtu bezirzen. Nein, so belehrt Machiavelli die Fürsten, mit Tugenden komme man heute nicht weit, denn Fortuna sei eine wankelmütige Göttin. Einen Staat gründe man nicht auf Moral, sondern auf Macht. Der Fürst dürfe sein Wort brechen, das er dem Volk gegeben hat, wenn es die Umstände erfordern. Der Fürst solle auch nicht im Ruf der Milde stehen. Klug sei es, drakonische Strafen exemplarisch zu verhängen, um der Abschreckung willen. Keineswegs dürfe er sich auf die Liebe und die Dankbarkeit seiner Untertanen verlassen, denn der Mensch ist schlecht, so sind die Verhältnisse nun einmal. Und vor allem, vierter Irrtum, vertraue der Fürst niemals auf ein Söldnerheer, denn die Söldnerführer wendeten sich nach dem Krieg gegen ihre Auftraggeber. Ein gutes Heer bestehe aus eigenen Truppen, und gute Gesetze könne ein Staat nur mit guten Soldaten haben. Eine politische Ethik stecke ihre Füße in die Schuhe der Macht. Der größte Fehler sei es, das Bedingungsverhältnis umzukehren und zu glauben, politische Macht verdanke sich einer moralischen Herrschaft. Der durchschlagende Erfolg seiner Fürstenschrift hat Machiavellis republikanische Gesinnung in den Hintergrund treten lassen, die er in seinen Discorsi vertrat. Als die Medicis 1512 in Florenz wieder ans Ruder kamen, enthob man ihn seiner Ämter und kurz darauf unterzog man ihn der Folter. Ein Jahr später zog er sich auf sein Landgut in einem kleinen Dorf unweit von Florenz zurück. Hier schrieb er den Fürsten, mit dem er sich bei den Medici für eine weitere politische Verwendung empfehlen wollte. Aber auf die politischen Beine kam er nicht mehr. Er starb wenige Tage nach dem erneuten Sturz der Medici in Florenz an einem Magenleiden 1527. Seine politischen Analysen hatten ihn nicht davor geschützt, für seine eigene Person Realpolitik zu betreiben. Das sind so toskanische Geschichten, die sich am besten im Garten der Villa Ipozzo erzählen. Im spätnachmittäglichen Sonnenlicht, wenn die Vegetation wie im Feuer steht. Dann ist es auch irgendwann Zeit für ein Glas Prosecco vor dem Abendessen.